Wir möchten heute einen Psalm miteinander gemeinsam entdecken. Es ist ganz spannend, manchmal so Psalme zu lesen und zu betrachten und einen ganzen Psalm ein bisschen anzuschauen, was der uns sagen möchte. Wie viele Psalmen haben wir in der Bibel? Wer weiß es auswendig? Wie viele? 150, genau. Und welcher Psalm ist der längste Psalm? Oh, das war ganz schnell. Wer war der Erste? War das der Monika, oder? Nein. Ah, Dorothee war das. Ah, genau. Und welcher Psalm ist der? Ist der mittlere, wollte ich sagen. Nein. Ist der kürzeste. 117. Und das sind also nur ein Kapitel dazwischen. Zwischen dem kürzesten Kapitel der Bibel und dem längsten Kapitel. Wie viele Verse hat der längste Psalm? Wie viele Verse hat 119? Ganz lang. 178. Und kennt ihr die Anekdote, wo Ellen White mit ihrer Familie zu Hause war und sie war ein bisschen in Verzug mit der Zeit und Ellen White hat vorgeschlagen, hey, wir haben jetzt nicht viel Zeit, wir beten einfach, aber wir können heute keinen Bibeltext lesen, lieber James, ihr Mann, und dann müssen wir gehen. Und hatte James gesagt, nein, wir verlassen das Haus nicht, ohne einen Bibeltext gelesen zu haben. Und dann hat er den kürzesten genommen, 117, zwei Verse, aber es wurde ein Wort aus der Schrift gelesen. Sehr interessant. Ja, wir möchten heute weder 117 noch 119 anschauen, sondern einen ganz anderen Psalm. Vielleicht entspricht es sogar deinem Geburtsjahr, wenn man die ersten zwei in der Jahreszahl wegnimmt. Wenn jemand in den 70er Jahren geboren ist, wer ist in den 70er Jahren geboren? Ah, vielleicht treffe ich genau dein Geburtsjahr. Es ist ein ganz spannender Psalm, denn der Psalmschreiber, das ist der Asaf. Asaf hat ja viele Psalmen geschrieben, hat die Mama gelesen, oder? Da steht Mama, ein Psalm Asafs. Manchmal steht ein Psalm von Salomo, meistens steht ein Psalm Davids. Wer war der Asaf? Den Namen habt ihr schon mal gehört vielleicht, oder? Bei dem einen oder anderen Psalm, aber wer war er eigentlich? Asaf war jemand, der angestellt war. Es ist so, dass die Leviten, da gab es, sie waren ja angestellt im Dienste des Heiligtums und da gab es auch einen Bereich der Leviten, die ausschließlich für die Musik angestellt waren. Ihre Aufgabe war es, die Musik zu gestalten, zu leiten. Das war also der Musikleiter vielleicht oder eine von den Musikleitern. Und Asaf hat höchstwahrscheinlich diese Gruppe angehört. Was wir wissen ist, dass er auf jeden Fall ein Levit war. Also er hat im Dienste des Heiligtums gewirkt. Und vermutlich war er dort einer der angestellten Musiker. Ihr wisst, Musik war so wichtig im Alten Testament, so wichtig im Heiligtum, dass Gott gesagt hat, sie sollen angestellt sein. Wir möchten Profimusiker haben, die das alles gestalten. Weil es ein wichtiger Teil der Gottesanbetung gewesen ist. Und ein Psalm, den Asaf geschrieben hat, befinden wir also zwischen 70 und 80. Aber bevor ich die Nummer sage, möchte ich kurz auf das Anliegen von Asaf eingehen und dann sage ich, welchen Psalm, sonst fängt er an zu lesen und dann vielleicht hört er nicht, was ich sage. Diana ist da ganz gespannt, ob ihr Geburtsjahr dabei ist, habe ich den Eindruck? Ja, heute geht es darum, dass wir manchmal in Lebenssituationen hineinkommen, wo wir vielleicht beginnen, an Gott zu zweifeln. Wo wir vielleicht uns die Frage stellen, ist Gott wirklich fair? Hast du jemals so einen Gedanken gehabt? Vielleicht war er flüchtig, vielleicht hat er sich mehr festgesetzt, vielleicht hat er so richtig in deinem Herzen gearbeitet, wo du gedacht hast, ist das Leben wirklich fair? Gerecht und fair zu mir. Hat jemand irgend so einen Gedanken gehabt? Ich hab's sicher ein paar Mal gehabt. Ich glaube, jeder von uns hat das irgendwo gehabt. Vielleicht, wenn wir durch eine schwierige Lebenserfahrung gehen. Vielleicht, wenn wir durch eine Enttäuschung gehen. Vielleicht, wenn wir merken, dass es zu Hause in der Familie turbulent ist oder in der Verwandtschaft oder bei den Arbeitskollegen oder vielleicht mit meiner gesundheitlichen Situation. Dinge können in den Weg kommen und wir denken, Mann, ist Gott wirklich fair? Oder hat er mich vergessen? Oder denkt er doch an mich? Ein Psalm von Asaf, wo genau das angesprochen wird, ist Psalm 73. Ist das ein Geburtsjahr für jemanden von euch? Das war 1970, oder? Ja, genau. Niemand ist 73 geboren. Vielleicht jemand 72 oder 74? Auch nicht? Okay. 77, okay. 73 ist ein längerer Psalm und wir möchten hier ein paar Gedanken daraus holen. Das Thema für den Psalm könnte man so beschreiben: Deine Perspektive entscheidet, was du siehst. Also wenn ich hier stehe und aus der Perspektive Dinge betrachte, dann werde ich sie so vielleicht auffassen und empfinden. Oder wenn ich hier sehe und aus dieser Perspektive es anschaue, dann werde ich es anders sehen. Deine Perspektive entscheidet, was du siehst. Schauen wir mal rein, so was dieses Hauptanliegen ist, das den Asaf so richtig im Herzen beschäftigt. Und er ist ja sehr ehrlich hier. Ich fange gleich in Vers 1 an. Gott ist dennoch Israels Trost für alle, die reinen Herzen sind. Vers 2, Psalm 73. Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen. Mein Tritt wäre beinahe geglitten. Boah, das ist ein ganz steiler Einstieg. Was sagt der Asaf eigentlich hier damit? Er sagt, liebe Freunde, ich hätte meinen Glauben fast verloren. Ich war ganz knapp dran, Gott aufzugeben. Hast du einmal vielleicht einen Punkt auch im Leben gehabt, wo du dachtest, jetzt ist aber nicht mehr weit und ich packe es nicht mehr und ich gebe auf Gott auf? Oder ich habe das Gefühl, wenn dann noch ein bisschen was auf mich zukommt, dann habe ich das Gefühl, dann rutsche ich voll aus. Und es wird ganz schief gehen in meinem Leben. Asaf drückt genau das aus. Ich aber wäre fast, also das ist ganz knapp, gestrauchelt mit meinen Füßen. Mein Tritt wäre beinahe geglitten. Warum hatte er diese Erfahrung? Warum hatte er das Gefühl, er ist knapp dran, mit Gott Schluss zu machen? In Vers 3. Denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut ging. Manchmal, wenn wir in unser Umfeld hinausschauen, dann denken wir, Mann, mein Nachbar glaubt nicht an Gott, vielleicht mein Arbeitskollege glaubt nicht an Gott, vielleicht meine Schulkollegen glauben nicht an Gott oder vielleicht andere in der Verwandtschaft glauben nicht an Gott. Aber sie scheinen irgendwie so zufrieden zu sein, so glücklich zu sein, manchmal so sorglos zu sein. Irgendwie kommt mir das vor, dass ihr Leben wesentlich gemütlicher und schön ist als mein Leben, obwohl ich gläubig und Christ bin. Hast du mal schon diesen Gedanken gehabt? Genau das ging durch den Kopf von Asaf. Ich möchte ein Leben mit Gott führen und Mann, das scheint nur Probleme zu bringen und die anderen möchten gar kein Gott mit Leben führen und sie haben es voll easy und relaxed und entspannt. Wie komme ich damit klar? Und das ist das Thema, das den Asaf jetzt beschäftigt. Und jetzt beschreibt er dann in den Versen 4 bis 12 so ein bisschen, wie es denn denen geht, die jetzt an Gott nicht glauben. So wie er das empfindet. Und er hat dann teilweise so ein interessantes Vokabular, um das zu vermitteln. Ab Vers 4. Denn für sie, also die, die jetzt nicht an Gott glauben, gibt es keine Qualen. Gesund und feist ist ihr Leib. Sie sind nicht in Mühsal wie sonstige Leute und werden nicht wie anderen Menschen geplagt. Haben wir den Eindruck, dass es manchmal so ist? Oder ist er ja ein bisschen ironisch hier? Manchmal haben wir das Gefühl, dass es so ist, oder? Vers 6. Darum prangen sie in Hoffart und hüllen sich in Frevel. 7. Sie brüsten sich wie ein fetter Wanst. Sie tun, was ihnen einfällt. Vers 8, sie achten alles für nichts und reden böse. Sie reden und lästern hoch her. Vers 9, was sie reden, das soll vom Himmel herabgeredet sein. Was sie sagen, das soll gelten auf Erden. Vers 10, darum fällt ihnen der Pöbel zu und läuft ihnen zu in Haufen wie Wasser. Vers 11, sie sprechen, wie sollte Gott es wissen? Wie sollte der Höchste etwas merken? Vers 12, siehe, das sind die Gottlosen. Die sind glücklich in der Welt und werden reich. Ja, das waren die Empfindungen, die Asaf hatte, als er jetzt über seine Nachbarn und die anderen, die dort in der Stadt gewohnt haben, mit denen er zu tun hatte. Wobei natürlich, das alles im Volk Gottes war jetzt hier. Das war ja nicht der Heiden gemeint, sondern es waren eigentlich die gläubigen Israeliten, die aber jetzt mit Gott nicht weiter den Weg gegangen sind. Und jetzt stellt sich eine Frage in den Versen 13 bis 16. Ja, jetzt denkt der Pot, die haben keine Sorgen, sie sind gesund, sie werden reich, sie sind glücklich, haben keine Mühsal. Und jetzt denkt er über sein eigenes Leben nach. Und dann kommen folgende Gedanken, Vers 13. Soll es denn umsonst sein? Soll es denn umsonst sein, dass ich mein Herz reinhielt und meine Hände in Unschuld wasche? Was bringt es mir jetzt, Christ zu sein und gläubig? Was habe ich davon? Das ist die Frage, die er eigentlich stellt. Vers 14. Ich bin doch täglich geplagt und meine Züchtigung ist alle Morgen da. 15. Hätte ich gedacht, ich will reden wie sie, dann hätte ich das Geschlecht deiner Kinder verleugnet. Und so beschäftigt sich der Asaf mit diesen Gedanken ganz, ganz, ganz intensiv. Aber es gibt jetzt eine Wende in diesem Psalm. Es gibt eine Wende. Jetzt hat er über das, was ihn innerlich fast zum Zerreißen bringt, ist dargestellt, losgeworden, beschrieben, wie es denen geht, die an Gott jetzt nicht wirklich glauben, wie es ihm selber geht und das Gefühl hat, da ist ein Unterschied, das ist nicht fair. Und jetzt, in Vers 16, sagte hier, so sann ich nach, also hat darüber nachgedacht, reflektiert, gegrübelt, so sann ich nach, ob ich es begreifen könne, aber es war mir zu schwer. Was heißt das jetzt? Hat Asaf jetzt eine Antwort bekommen oder nicht? Bringt es etwas, ein Leben mit Gott zu führen oder nicht? Hat er eine Antwort bekommen? Oder kann ich gleich Gott vergessen und sagen, es hilft mir sowieso nichts, es ist alles sowieso nur ein Stress und alles ein Durcheinander. Ich lasse es alles hinter mir. Hat er eine Antwort bekommen? Er sagt selber hier, so sah ich nach, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer. Gibt es eine leichte Antwort darauf? Warum die Menschen, die scheinbar nicht so viel mit Gott zu tun haben, glücklicher erscheinen als manchmal, wenn ich gläubig bin. Da ist viele Herausforderungen, vielleicht viele Prüfungen, schwere Entscheidungen vor dich gestellt werden. Leute, die mich auslachen in der Schule oder in der Arbeit oder in der Nachbarschaft. Aber jetzt, Vers 17, da müsst ihr genau aufpassen, Vers 17 ist der entscheidende Punkt. Es kommt auf die Perspektive an. Zuerst hat er es aus dieser Perspektive betrachtet, so wie es einfach ihn kommt, wenn er das Leben hineinblickt. Aber jetzt sagt er, oh, vielleicht sollte ich doch aus einer anderen Perspektive die ganze Sache betrachten. Und welche Perspektive ist das? Und es ist eine sehr ungewöhnliche Formulierung, die es vielleicht nur einmal in der Bibel so gibt, und zwar in den Psalmen. 1000 vor Christus. Hochinteressant. Lange vor Daniel und anderen Propheten. Bis ich ging in das Heiligtum Gottes. Ah, das war die neue Perspektive. Zuerst hat er einfach so menschlich gedacht, wie die Empfindungen kommen. Aber jetzt dachte er, Mann, lass mich in den Tempel hineingehen und jetzt werde ich darüber weiter reflektieren. Jetzt eine Frage an dich heute. Ja, was war denn da so entscheidend jetzt im Heiligtum Gottes, dass plötzlich jetzt die Gedanken in eine andere Richtung lenken könnte? Was im Heiligtum könnte es sein? Interessant ist, dass Asaf hier eigentlich die Bedeutung des Heiligtums 1000 von Christus auf eine ganz interessante Weise aufdeckt. Denn er sagt er in Vers 17, bis ich ging in das Heiligtum Gottes, und was passierte dann? Da macht er eine Beobachtung im zweiten Teil von Vers 17. Was steht in deiner Bibel? Und? auf ihr Ende achtete oder merkte auf ihr Ende. Also jetzt steht im Heiligtum, im Tempel, das war der salomonische Tempel. Müsste ich nur schauen, ob er vor oder nach Salomo gelebt hat, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber zumindest war das der Stiftshütte. Vielleicht war es schon der salomonische Tempel. Und was im Tempel, worüber im Tempel wird ihm etwas gesagt in Bezug auf das Ende der Gottlosen? Was im Heiligtum offenbart hier etwas? Was meinst du? Was im Heiligtum, wenn er reingeht, offenbart etwas über das Ende der Gottlosen? Das ist ein interessanter Ort, auf die Antwort zu kommen. Also wenn man reingekommen ist ins Heiligtum oder Tempel, was haben wir vorgefunden? In den Vorhof hatten wir den Brandopferaltar. Wenn wir hier von dieser Richtung gehen. Also wenn wir reinkommen in den Vorhof, haben wir zuerst den Brandopferaltar. Dann nach dem Brandopferaltar gab es dann das Waschbecken. Das war der Vorhof. Dann kam der Tempel selbst. Wenn ich reinkam in den Tempel, gab es dann links den siebenarmigen Leuchter. Rechts gab es der Brottisch mit den Broten. Wenn ich geradeaus ging, gab es den Räucheraltar. Hinter dem Räucheraltar gab es den Vorhang und hinter dem Vorhang gab es die Bundeslade. In der Bundeslade drinnen war was? Die 10 Gebote und dann den Stab von Aaron und ein bisschen Manna noch dazu. Ja, was in dem? Es ist der Asaf im Tempel drinnen. Wo ist da die Antwort auf seine Frage, ob das Leben fair und gerecht ist, ob es sich lohnt, mit Gott zu leben oder nicht? Wo ist da die Antwort? Was meinst du? Hat jemand eine Idee, bevor ich da einige Beobachtungen teile? Was könnte es sein? Das ist eine sehr tiefe Frage, das ist eine sehr tiefe Beobachtung, die Asaf da macht. Letztendlich erkennt im Heiligtum die Antwort auf alle seine Fragen. Aber was im Heiligtum hilft ihm da weiter?
Was geschieht mit der Sünde?
Das ist ein interessanter Gedanke. Okay. Möchtest du noch einen Satz dazu sagen vielleicht? So aus dem Gedächtnis nur heraus. Du meinst, wie wir unsere Schuld loswerden können, wenn Gott das übernimmt? Okay. Wie wisst ihr, wir haben jeden Tag die Opfer am Brandopferaltar gehabt. Das heißt, unsere Schuld, die über das Blut in das Heiligtum gebracht wurde, war ja dann angesammelt das ganze Jahr. Und was war am Ende des Jahres? Beim Versöhnungstag, einmal im Jahr. Dann wurde alle die angesammelte Schuld aus dem Heiligtum entfernt, auf den Bock gelegt, in die Wüste geschickt. Okay, könnte das Ausschlaggebende für Asaf gewesen sein oder was anderes? Was meint ihr? Habt ihr ergänzende Gedanken vielleicht zu dem, was Matthias gesagt hat? Was im Heiligtum hat plötzlich die Antwort für Asaf gegeben? Mann, es lohnt sich, mit Gott zu leben. Es lohnt sich, bei Gott zu bleiben. Nicht aufzugeben. Dran zu bleiben. Was im Heiligtum? Bruder Goldmann.
Ich denke auch, dass es ein stellvertretender Opfer ist. Das ist das Erste, was man sieht oder für sich selber
erinnert. Okay.
Ich darf leben, aber ein anderer muss sterben.
Okay, das heißt, der, der an Gott glaubt, darf leben, am Leben bleiben, weil ein anderer für mich stirbt. Und wenn ich nicht an Gott glaube,
dann liegt das alles auf mir.
Dann muss ich übernehme ich selbst den Tod auf mich. Ja. Okay, also das stellvertretende Opfer, interessanter Gedanke. Könnte es noch was gegeben haben im Heiligtum, wodurch Asaf dachte, ja, Gott ist der beste Weg. Egal welche Zweifel ich habe, nicht aufgeben. Egal welche Herausforderungen mich begegnen, bei Gott zu bleiben. Was noch im Heiligtum? Matthias.
Zeigt im Heiligtum eigentlich den Weg, du hast gerade das Wort erwähnt, den Weg auf, wie ich zu Gott komme. Ja, den Weg der Heiligung. Das schließt eigentlich den Umgang mit der Sünde ein ist eigentlich der Weg. Und wenn ich den nicht gehe, bin ich gottlos. Ja, dann gehe ich am Ziel vorbei. Mhm.
Ich denke, ihr habt genau den Punkt erreicht. Also vielleicht kann man das kombinieren. Ich denke, es liegt einerseits an dem täglichen Opfer. Jesus, oder das war für auf die Zukunft gesehen, aber Jesus stirbt für mich, damit ich am Leben bleiben kann, letztendlich, auch wenn ich sterbe. Und der große Versöhnungstag einmal im Jahr, das wäre ein Tag mit Fasten und Gebet. Und die, die jetzt diesen Tag in der Hingabe zu Gott verbracht haben, deren Schuld wurde aus dem Heiligtum für immer entfernt. Das heißt, sie durften am Leben bleiben. Weil die, die am Tag des Versöhnungstages nicht mitgemacht haben, da hat man eigentlich sein Leben ja verloren. Ja, das war die Konsequenz, wenn man da nicht mitgemacht hat. Dann musste man sterben. So, jetzt hatte Asaf jetzt in das Heiligtum hineingeschaut und es ist ihm bewusst geworden, als Gläubiger habe ich das Vorrecht, jemand stirbt für mich, nimmt meine Schuld auf mich, an meine Stelle, damit ich freigehe und am Leben bleiben darf. Zuerst hat er so aus seiner menschlichen Perspektive gezweifelt und so mit seinen menschlichen Augen die Gegenwart betrachtet, aber dann ging er in das Heiligtum und hat erkannt, wow, nein, da gibt es doch eine Perspektive und die ermutigt mich, bei Jesus zu bleiben. Und jetzt merken wir, dass die Gedanken im Psalm jetzt ein bisschen eine andere Richtung nehmen werden, so langsam, vielleicht nicht direkt, aber dann mehr und mehr gegen Ende hin, nach diesem Perspektivewandel. Lesen wir weiter. Jetzt spricht über die Gottlosen wieder, aber aus der Perspektive des Heiligtums. Und jetzt plötzlich kommen ganz andere Gedanken raus. Vers 18. Ja, du stellst sie auf schlüpfrigen Grund und stürzt sie zu Boden. Wie werden sie so plötzlich zunichte? Sie gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken. Wie ein Traum verschmäht wird, wenn man erwacht, so verschmähst du, Herr, ihr Bild, wenn du dich erhebst. Als es mir wehe tat im Herzen und mich stach in meine Nerven, da war ich ein Narr und wusste nichts. Ich war wie ein Tier vor dir. Und jetzt, Vers 23, und jetzt kommen so die Schlussgedanken von ihm, so die Schlussfolgerungen für Asaf, was sie jetzt aus dem alles für sich mitnehmen möchte, aus diesem Perspektivewandel zum Heiligtum. Und da denke ich, da gibt es viele Gedanken für dich und mich dabei. Dennoch, Vers 23, dennoch bleibe ich stets an dir. Denn, und jetzt lese ich bis Vers 25, und du fragst dich, welches Wort kommt da am öftesten vor? Beobachte das und dann frage ich dich. Denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Boah, das klingt jetzt ganz anders als am Anfang. Aber welche Wörter kommen hier am meisten vor in den Versen 23 bis 25? Es gibt zwei Wörter, sie kommen in jedem Vers mindestens einmal vor. Was könnte das sein?
Ich und du.
Genau. Du und ich. Wollte ich sagen, es ist das Gleiche wie ich und du. Es steht, und wer ist immer an erster Stelle? Du, Gott oder ich? Womit fängt er immer an? Immer mit Gott. Vers 23. Du hältst mich. Hast du das Gefühl im Leben jetzt, du brauchst Halt? Hast du das Gefühl im Leben, boah, wenn Gott mich jetzt nicht trägt, dann geht's wirklich daneben? Asaf sagte, ja, Gott hält mich. Er lässt mich nicht im Stich. Er lässt uns nicht fallen. Er lässt dich einfach nicht da liegen. Er hält dich. Vergiss das nicht. Er hält dich. Das Gleiche kommt in Vers 24 vor. Du leitest mich nach deinem Rat. Also zuerst hält uns Gott, das heißt, er gibt uns Geborgenheit und Sicherheit. Dann spricht er zu uns und zeigt uns den Weg, wie es weitergehen soll im Leben. Vielleicht, wenn wir in Herausforderungen sind oder vielleicht, wenn wir nicht wissen, wie es weitergeht. Er zeigt den nächsten Schritt. Er gibt uns den Rat. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Und jetzt so 25 ist so vielleicht ein gewisser Höhepunkt, wobei der letzte Vers auch ein Höhepunkt ist, Vers 28, aber zunächst einmal Vers 25. Und das ist so eine der großen Schlussfolgerungen, die Asa für sich hier macht. Wenn ich nur mich habe, eben nicht. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Das ist genau das Gegenteil am Anfang. Zuerst dachte ich, ich habe gar nichts vom Leben. Und jetzt sagt er, wenn ich dich habe, dann habe ich alles vom Leben. Ich frage nach nichts mehr. Ich habe das Beste gefunden. Jesus Christus ist das Beste, was wir haben können. Egal, wie es deinen Kollegen, Nachbarn oder Verwandten oder irgendwas geht, ob sie gläubig sind oder nicht. Jesus ist für dich das Beste, was du haben kannst. Gib ihn niemals auf. Egal, wie herausfordernd deine Situation sein mag. Wenn ich nur dich habe, sagt Asaf, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Vers 26 geht dieser Gedanke noch ein bisschen weiter. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Das ist der Unterschied. Am Anfang hat er einfach gezweifelt, wo lässt mich Gott einfach allein? Aber jetzt sagt er, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, das heißt, wenn ich das Gefühl habe, jetzt geht's wirklich ganz schlimm, jetzt packe ich das nicht mehr, ich halte es nicht mehr aus. Dann sagt er, bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost. Vielleicht steckst du in einer Herausforderung gerade jetzt im Leben, vielleicht in der Vergangenheit, vielleicht kommt etwas in Zukunft auf dich zu. Dann vergiss nicht diese Verse 25 und 26. Das Heiligtum zeigt dir, es lohnt sich, bei Jesus zu bleiben. Und jetzt in den Versen 27 schließt er noch einmal ab, mit einem kleinen Blick auf die, die jetzt Gott nicht nachfolgen wollen. Denn siehe, die von dir weichen, werden umkommen letztendlich. Du bringst um alle, die dir die Treue brechen. Und jetzt für ihn selbst, 28, aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige, all dein Tun. Interessant ist, ja, das ist meine Freude. Das ist der Schlusssatz. Am Anfang ist er verzweifelt, am Anfang gibt er den Glauben fast auf und jetzt am Schluss des Psalms sagt er, das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Das ist ein interessanter Psalm, wo ganz viele Gefühle durch Asaf gehen, wo er fast dabei ist, Gott aufzugeben, aber am Schluss sagt, Mann, es gibt nichts Besseres als Jesus. Egal, was die Klassenkollegen sagen, Dorothee. Egal, was irgendwelche Freunde sagen, Salome. Oder egal, was irgendjemand in der Verwandtschaft sagen würde, liebe Erwachsene, alle anderen, die da sind. Egal, welche Situation auf dich zukommt, Arbeitskollegen, finanzielle Situation, gesundheitliche Situation, was immer es auch sein mag, vergiss nicht, diese Verse am Ende von diesem Psalm. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn du im Moment Schmerz hast in deinem Leben, Gott kennt diesen Schmerz, Gott nimmt diesen Schmerz ernst und er möchte dir helfen. Lass du nicht von ihm los, denn er lässt dich nicht los. Er hält dich. Er wird dich tragen. Vertraue du ihm weiterhin. Das Beste, was wir haben können im Leben, ist Jesus Christus, ist Gott. Bleibe bei ihm, solange du lebst. Amen.